In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 1. Oktober 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Werner Mildebrand ist tot. Der Solarpionier und Anti-AKW-Aktivist kämpfte seit 1973 für die Energiewende. Nun ist er mit 92 Jahren am 18. September gestorben. Ein Nachruf. 10 Jahre Schwarzer Donnerstag. Am 30. September 2010 wurden Demonstrierende beim Einsatz für den Erhalt und Ausbau des Stuttgarter Kopfbahnhofes mit Wasserwerfern niedergerungen. Demo für ein solidarisches Gesundheitssystem. Doch zunächst zu den Nachrichten. Ex-Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg deckte dubiose Zulassungspraxis auf und wurde geschasst. Die Juristin Claudia Stöckle wurde 2011 an die Beamtenhochschule in Ludwigsburg gewählt. Bei ihrem Amtsantritt machte sie zahlreiche Mängel in der Hochschule aus, darunter auch eine Zulagenpraxis, die sich später zur sogenannten Zulagenaffäre entwickelte. Der Landtag setzte hierzu einen Untersuchungsausschuss ein. Bei der Aufarbeitung der Verstöße bat Frau Claudia Stöckle nach eigenen Worten das Ministerium als Aufsichtsbehörde mehrfach vergeblich um Hilfe bei der Aufarbeitung des Falles. Ihr Vorwurf? Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, Grüne, sei ihrer Fürsorgepflicht für sie als vom Mobbing betroffene Beamtin nicht nachgekommen. Inzwischen ist die Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg, Claudia Stöckle, eine Ex-Rektorin. Aus der Sicht des Verwaltungsgerichtshofs VGH erfolgte die vorzeitige Abberufung zu Recht. Der Senat bescheinigte zwar, dass Frau Claudia Stöckle Opfer von Intrigen von Kollegen und Kolleginnen geworden sei, sich weder straf- noch disziplinarrechtlich etwas zu Schulden kommen lassen habe. Aber die Frau, die eine Zulagenungenauigkeit für Professoren klären wollte, sei mit einer Zweidrittelmehrheit durch ein Hochschulgremium abgewählt worden. Die Gründe der Professoren und Professorinnen für die Abwahl spielen hier keine Rolle. Mehrheit ist Mehrheit. Mit den Stimmen der grün-schwarzen Regierungsmehrheit bekommt Baden-Württembergs Polizei mehr Rechte. Am Mittwoch wurden in Stuttgart das neue baden-württembergische Polizeigesetz verabschiedet. SPD und FDP halten das Gesetz in der jetzigen Form in Teilen für verfassungswidrig. Schon das erste Gesetz Ende 2017 gab der Polizei mehr Kompetenzen. Dazu zählen die vorbeugende Telekommunikationsüberwachung, Aufenthaltsvorgaben für sogenannte Gefährder sowie deren Kontrolle durch die elektronische Fußfessel. Der Einsatz von Bodycams wurde damals außerhalb von geschlossenen Räumen erlaubt. In bestimmten Fällen darf die Polizei ihre Schulterkameras, Bodycams, nun auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen. Darüber hinaus soll die Rechtsgrundlage der Kontrolle von Menschen bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen ausgeweitet werden. Größere Demos sind natürlich auch Großveranstaltungen. Baden-Württemberg beim Klimaschutz ambitionslos. Die Regierung feiert, Umweltschützer reagieren unterkühlt. Das neue Klimaschutzgesetz sei ambitionslos. Die grün-schwarze Landesregierung richtet ihre Zielmarken an überholten Zielen der Bundesregierung aus, statt sich am Klimaschutzabkommen von Paris zu orientieren. Oberstes Ziel des geplanten neuen Gesetzes sei es, die Treibhausemissionen in Baden-Württemberg bis 2030 um 42% im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Mit den vorgeschlagenen Mitteln und Zielen lässt sich laut Vertretern und Vertreterinnen von der Bewegung Friday for Futures Emily Barkentin, Bundesgeschäftsführerin Silvia Bilarski-Grosch, Jürgen Resch, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, die Erwärmung der Welt nicht aufhalten.
Der Solarpionier und Anti-AKW-Aktivist Werner Mildebrand ist tot. Ein Nachruf. Seit 1973 kämpfte Werner Mildebrand für die Energiewende. Nun ist er mit 92 Jahren am 18. September gestorben. Der Elektroinstallateur mit eigener kleiner Firma in Sasbach am Kaiserstuhl gehörte zu den ersten, die in Deutschland thermische Solaranlagen bauten und zu den erfolgreichen Kämpfern gegen das AKW-Projekt im benachbarten Dorf Wiel. Bis vor wenigen Jahren, als er sich bei einem Unfall ein Bein brach, war er auf nahezu jeder Anti-AKW-Demo im Dreieckland mit seiner mobilen Lautsprecheranlage präsent. Schon vor dem Kampf gegen das baden-württembergische AKW-Projekt Wiel konnte er zusammen mit elsässischen Umweltaktivistinnen und Aktivisten ein in Markolzheim auf der gegenüberliegenden Seite des Rheins geplantes Bleichemiewerk verhindern. Mildebrandt stand für die politische Erfahrung, dass Politik nicht in Amtsstuben, sondern auf Straßen und in Wäldern gemacht wird oder andernfalls in den Vorstandsetagen der sogenannten Wirtschaft. Dabei war Werner Mildebrandt zugleich grundsolide und betrieb zusammen mit seiner Frau Erika ein kleines Elektrogeschäft in Sasbach, einem Nachbardorf von Markolzheim und Wiel. Dass er trotz seines politischen Kampfes gegen das Anfang der 1970er Jahre allmächtig erscheinende Badenwerk, das später im Energiekonzern und AKW-Betreiber ENBW aufging, ökonomisch überleben konnte, verdankte er der örtlichen Solidarität. Auf nahezu jeder Anti-AKW-Demo im Dreieckland und etliche Male bei der Tour de Fessenheim war Werner Mildebrandt mit seinem Kombi präsent, auf dessen Dach er die gratis von der Sonne gespendete Energie mit zwei Solarpanelen einfing und in dessen Laderaum er Mischpult, Mikrofone und Lautsprecher herantransportierte. Bei der Platzbesetzung im Wieler Wald sorgte seine Lautsprecheranlage dafür, dass die Demo-Rednerinnen und Redner besser zu verstehen waren als die Polizei. Er war immer zuverlässig und engagiert, ohne selbst viel große Worte zu machen. Im Jahr 1975 baute der Elektriker, Tüftler und Handwerker für sein eigenes Haus eine solide thermische Solaranlage, die heute nicht nur immer noch existiert, sondern auch noch funktioniert. Und im Sommer 1976 veranstalteten die Aktivistinnen und Aktivisten der badisch-elsässischen Bürgerinitiativen und des damals neu gegründeten Bund für Umwelt- und Naturschutz die weltweit erste große Ausstellung zu alternativen Energien in Sasbach am Kaiserstuhl. Der Widerstand gegen das im Nachbardorf Wiel geplante AKW, das berühmte Neihammerzeit, war den Aktivistinnen und Aktivisten nicht genug. Sie wollten Alternativen zur Atomenergie aufzeigen und neben das Nein zur Atomenergie das Ja zu den erneuerbaren Energien stellen. Die Solaranlagen von Werner Mildebrandt waren damals ein wichtiger Teil der Sasbacher Sonnentage. Über 12.000 Besucherinnen und Besucher kamen 1976 zu dieser Messe. Zu besichtigen gab es auf den ersten Sasbacher Sonnentagen im Mai 1976 beispielsweise Holzbottiche der Winzergenossenschaft, in denen Wasser solar erwärmt wurde. An vielen Ständen waren Solarpaneele und Modelle von Windrädern zur Stromerzeugung zu sehen. Infos und Vorträge drehten sich um Themen wie Energieeinsparung, Endlichkeit der Rohstoffe, Klimaschutz und Wärmedämmung. Das ganze Dorf war mit allen Vereinen an der Ausgestaltung der Sasbacher Sonnentage aktiv beteiligt. Die Winzergenossenschaft stellte das Gelände für die Ausstellung und gleich daneben war der Festplatz, der dank des Musikvereins genutzt werden konnte. Unter dessen hohen, schattenspendenden Bäumen ähnelten die Sasbacher Sonnentage fast einem Volksfest, denn es gab auch Meerschweinchenrennen, Flohmarkt, Wein- und Bierausschank. Aus dieser Sasbacher Messe für erneuerbare Energien ging viele Jahre später die Freiburger Intersolar hervor. Der von 1974 bis 1982 amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt, SPD, sagte einmal spöttisch über jene, die ihn mit Ideen für eine Energiewende nervten. Zitat: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Gut, dass es Menschen gab, die sich von solchen Realpolitikern nicht irreführen ließen.
Gestern stimmte das Datum, heute stimmt der Tag. Schwarzer Donnerstag in Stuttgart, Schwarzer Donnerstag 2010 für Stuttgart 21. Heute ist der 30. September 2020, ein Tag, ein wichtiger Tag für die Stuttgart. Vor 10 Jahren gab es in Stuttgart den sogenannten Schwarzen Donnerstag. Das heißt, die Proteste gegen Stuttgart 21 sind eskaliert. Genauer gesagt, wohl die Polizei hat hier gewaltsam eine Demonstration aufgelöst. Ich bin jetzt hier verbunden mit Norbert Bongartz von den Stuttgart 21 Nichtbefürwortern oder andersrum ausgedrückt von den Stuttgart 21 Gegnern. Herzlich gegrüßt erstmal. Ist schon ein bisschen her, die ganze Geschichte, aber trotzdem noch immer bei uns präsent. Aber trotzdem, was ist denn genauer passiert damals am 30. September 2010?
Das Land wollte die Fläche für die Baustelle, genauer gesagt die Fläche für das geplante Grundwassermanagement der Bahn gewissermaßen besenrein überreichen. Und da war der 1. Oktober ein wichtiger Stichtag, um die Bäume zu fällen. Nach dem 1. Oktober war das denkbar und das Land wollte dieses möglichst rasch über die Bühne bringen und hat sogar unterschlagen, dass vom Eisenbahnbundesamt die Fällung untersagt worden war. Ein Ministerialdirigent oder hoher Ministerialbeamter hat diese eilige Mail unter Verschluss gehalten. Und so kam es dann dazu, dass mit brachialer Gewalt dieses Gelände freigestellt werden sollte, freigemacht werden sollte. Ich selber bin mit dabei gewesen. Ich habe am Morgen gehört, es sei was los im Park. Für alle Fälle hatte ich mich versorgt mit einem wasserdichten Anorak und bin dorthin gegangen und erlebte eigentlich eine recht ruhige Atmosphäre, eher fröhlich. Einzelne Polizisten mit gelben Westen, die sich provokativ verhalten haben, wurden eher ignoriert oder umgegangen. Und dann landete ich auf der Suche nach einem geeigneten Platz für mich genau auf einem ganz, ganz schmalen Streifen vor dem ersten Wasserwerfer. Denn direkt davor saß eine Gruppe von Jungen und Mädchen, Schülern, etwa 150 Schüler, die friedlich versuchten, die Wasserwerfer, die bereits aufgefahren waren, aufzuhalten. Und ich hatte keinen größeren Platz als nur für meine Füße und trotzdem wurden die Wasserwerfer in Bewegung gesetzt, indem diese dunkelgrau vermummten Polizisten die ersten Meter, die Menschen, die auf den ersten Metern vor den Wasserwerfern saßen, zur Seite gezerrt haben. Ferner habe ich erlebt, dass Wasserwerfer Scharfenstrahl im rechten Winkel zu der Fahrtrichtung zu unbeteiligt nur als Beobachter auf der Wiese stehenden Menschen gerichtet haben, um auch diese umzublasen. Ich fand dieses ein Zeichen einfach für Sadismus. Und das hat uns alle mit Zorn erfüllt.
Sie haben vorhin auch davon geredet, dass Schüler dabei waren. Über welche Zeit, das heißt, welche Uhrzeit reden wir gerade?
Um die Mittagszeit. Ich habe das nicht so genau, das könnte ich zwar recherchieren, aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich denke, es war so zwischen 12 und 1 Uhr. Und schließlich, als die Wasserwerfer sich in Bewegung gesetzt haben, riefen diese Schüler: Wir sind friedlich. Was seid ihr? Das ging mir sehr unter die Haut.
Die Wasserwerfer sind ja sehr brutal eingesetzt worden. Mehrere Demonstrierende, mehrere Menschen wurden verletzt, wurden in den Augen verletzt. Was ist da passiert? Irgendwo muss das ja auch aufgearbeitet worden sein.
Ja, es wurden einige Strafbefehle ausgesprochen. Man hätte mit so einem scharfen Strahl nicht auf Menschen zielen dürfen. Das entsprach nicht den Richtlinien. Und das wurde zwar aufgearbeitet, aber die tatsächlich Verantwortlichen in den oberen Etagen blieben ungeschoren. Was mir wichtig ist, ist aber, dass die Erinnerung an diesen Tag nicht zu einem nachträglichen Wundenlecken führt, sondern dass wir dieses als Beispiel dafür nehmen, mit was für harten Bandagen dieses unsinnige Projekt, was überhaupt nicht die Erwartungen der Planer und der Politik erfüllt, immer noch hartnäckig weiter verteidigt und durchgekämpft wird. Wir haben nie erlebt, dass seither mal ein Bedauern oder gar ein Schuldbekenntnis in der Öffentlichkeit von höherer Ebene seitens der Stadt, seitens des Bundes, seitens des Landes erklärt wird. Und auch die Kanzlerin selber hat behauptet, wenn so ein Großprojekt nicht durchgezogen werden kann, werde Deutschland unregierbar. Fürchterlich für uns.
In den letzten 10 Jahren ist ja einiges passiert. Das Projekt ist bis heute nicht gestoppt worden. Allerdings gab es zwischenzeitlich mal eine Volksabstimmung dazu, in Baden-Württemberg zumindest, und einen Regierungswechsel. Was hat sich denn tatsächlich in der Zwischenzeit so im Großen und Groben getan? Wurde da irgendwie reagiert? Ihrer Antwort vorhin habe ich entnommen, dass da eigentlich nicht groß reagiert worden ist.
Nein, das Problem war, die Grünen hatten sich eigentlich als Kritiker von S21 positioniert und wurden bei der Landtagswahl auch stärkste Partei. Aber in der Koalition saß eben zunächst die SPD, jetzt die CDU mit dabei, und sowohl die SPD wie die CDU sind immer noch Befürworter des Projektes. Was wir sehr bedauern, und um nicht zu sagen, was uns wirklich verärgert hat, ist, dass die Grünen beigebogen sind, gewissermaßen die Fahne verlassen haben und sich Herr Kretschmann auf Marktplätze stellen konnte, indem er sagte, wörtlich, in der Demokratie zählt nicht die Wahrheit, es zählen die Mehrheiten. Und das ist für uns, die wir an die Redlichkeit und die Verantwortlichkeit von den Machern immer noch glauben oder postulieren, dass sie Verantwortlichkeit zeigen und dem Gemeinwohl dienen. Für uns ist das schwer ertragbar, eine solche Formulierung. Es zähle nicht die Wahrheit, sondern Mehrheiten. Was ich nur sagen kann, wäre das zuvor von mir formulierte Schuldbekenntnis, wäre ein Beilenken nur spürbar geworden, unseren Protest würde es heute nicht geben. Der Kraftstoff, aus dem sich dieser über 10 Jahre andauernde Protest nährt, ist die Unredlichkeit der Verantwortlichen.
So, Norbert Bongartz von den Stuttgart 21 Gegnern. Ich danke mal für dieses Gespräch. Gegen Privatisierung und Totsparen. Rund 180 Menschen haben am Mittwoch in Freiburg an der Kundgebung für ein solidarisches Gesundheitssystem teilgenommen. Das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen hatte anlässlich der Gesundheitsministerinnenkonferenz zum Protest aufgerufen.
Warum ist es denn so schlimm im Gesundheitssystem? Ihr wisst es. Die Ursache liegt in der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. eine Verwirtschaftlichung eines Systems, was eigentlich öffentliche Daseinsvorsorge sein sollte. Durch das Fallpauschalensystem, das Patienten mit Diagnosen in Fallgruppen gruppiert und diese dann pauschal vergütet, gibt es eine gleichzeitige Unter-, Über- und Fehlversorgung. Dieser Kostendruck führt dazu, dass PatientInnen nicht adäquat behandelt werden und ohne Rücksicht auf soziale Verhältnisse frühzeitig entlassen werden. Dabei spüren wir die Entscheidungen in Berlin auch ganz deutlich hier bei uns in Freiburg. Eines der traditionsreichsten Häuser Freiburgs, das St. Josephs Krankenhaus und das Loretto Krankenhaus, steht kurz davor, privatisiert zu werden durch den Konzern Artemed. Und egal wie humanistisch sich ein Konzern darstellt, private Konzerne laufen immer unter der Maxime der Profitorientierung. Wir können nur immer wieder deutlich sagen, Gewinne im Gesundheitswesen werden immer auf dem Rücken der Beschäftigten und damit einhergehend der Gefährdung der PatientInnen erwirtschaftet. So morbide es klingt, eine erfolgreiche Ökonomisierung bedeutet tote PatientInnen. Deswegen können wir es heute nicht netter sagen und unsere Wut ist berechtigt, wenn Profite mehr wert sind als Menschen.
Die Klinikchefs konzentrieren sich als Unternehmer auf das Kerngeschäft der Institution, der Leistungserbringung in Medizin und Pflege. Bereiche wie Küche, Reinigung und Wäscherei werden stiefmütterlich behandelt und die Verantwortung dafür wird abgegeben. Diese Bereiche werden dann unter Begrifflichkeiten wie Sekundär- und Tertiärbereiche geführt. Das meint, dass das Leistungen sind, die zwar in irgendeiner Form erbracht werden müssen, damit der Krankenhausbetrieb funktioniert, das Klinikumsmanagement sich aber nicht in der Verantwortung für die Leistungen und die Beschäftigten, die sie erbringen, sieht. In der Betriebswirtschaft nennt sich das dann Optimierung des Facility Managements. Folglich werden solche Bereiche oftmals ausgegliedert. Dies passiert in der Regel, indem diese Bereiche entweder komplett an externe Firmen vergeben werden oder es werden Service- oder Tochtergesellschaften durch das Unternehmen Krankenhaus gegründet. Das nennt sich dann internes Outsourcing. Die Chefs bleiben die gleichen, nur die Bezahlung wird weniger. Natürlich wird auch in diesen Bereichen gute und wertvolle Arbeit geleistet und die kostet Geld. Laut Zahlen von Statista aus 2013 wurden in deutschen Krankenhäusern 40% der Dienstleistungen in der Küche, 65% der Dienstleistungen in der Reinigung und 80% der Dienstleistungen in Wäschereien per Outsourcing vergeben. Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2015 angegeben, dass etwa 20% der Kosten im Krankenhausbetrieb auf diese Bereiche entfallen, für die man sich als Klinikmanager eigentlich nicht zuständig sieht. Die Folge, es wird im Sinne einer Optimierung des Facility Managements per Outsourcing ausgegliedert. Darin sieht der Klinikmanager viel Einsparpotenzial. Und er hat recht. Wer im Gesundheitssystem nur betriebswirtschaftlich denkt, wird so handeln. Wenn Beschäftigte diese Art der Dienstleistungen als reguläre Krankenhausbeschäftigte auf der Grundlage von Tarifverträgen erbringen, sind die Lohnkosten etwa 25-30% höher. Genau aus diesem Grund, um Lohnkosten zu sparen, werden inzwischen in Summe etwa 60% solcher Dienstleistungen in Krankenhäusern per Outsourcing vergeben. Laut Schätzungen der Gewerkschaft Verdi arbeiten mittlerweile etwa 20% der Beschäftigten in Krankenhäusern bei solchen Servicegesellschaften, Tochtergesellschaften oder sind in anderer Form ausgegliedert. Neben den klassischen Outsourcing-Bereichen wie Reinigung, Küche und Wäscherei betrifft dies inzwischen auch vermehrt Labor, Apotheke, Handwerk und Technik, Therapeutinnen, Verwaltung, IT, Sozialarbeiterinnen und bei manchen privaten Anbietern auch die Pflege. Die Organisation unseres Gesundheitssystems folgt leider viel zu oft einer betriebswirtschaftlichen Logik. Aber wollen wir das wirklich? Die wesentliche Leistung des Gesundheitssystems besteht demnach in medizinischer Behandlung und Pflege. Das ist logisch. Aber ich frage euch, wie soll beispielsweise ein Krankenhausbetrieb ohne die Bereiche Reinigung, Küche oder Wäscherei funktionieren? Die Antwort ist relativ einfach: gar nicht. Vor allem nach erfolgtem Outsourcing arbeiten diese Menschen oft unter prekären Bedingungen. Es fehlt ganz allgemein an angemessener Bezahlung und an Wertschätzung. Ohne Outsourcing sind die Bedingungen meist etwas besser. Dann gibt es mindestens einen eigenen Tarifvertrag, allerdings zu schlechteren Bedingungen wie für die Menschen, die in der direkten Patientenversorgung oder der Verwaltung angestellt sind. Unsere Politik und wir als Gesellschaft müssen solche Leistungen in unserem Gesundheitssystem deutlich stärker anerkennen. Dürfen wir nochmal klatschen. Wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken hin zu einem solidarischen, an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Gesundheitssystem. Dann werden auch diejenigen, die für die Mahlzeiten, saubere Wäsche oder saubere Zimmer und Flure sorgen, nicht absichtlich der Betriebswirtschaft wegen ständig vergessen.
Ohne Streik wird sich nichts verändern.
Ohne Streik wird sich nichts verändern.
Ohne Streik wird sich nichts verändern.
Überhaupt Zugang zur Krankenversorgung zu haben, ist ein hohes Gut. Es ist ein existenzielles Recht, bei Krankheit behandelt zu werden. Und schlicht widerwärtig ist es, dass in diesem reichen Land einige, zum Beispiel Menschen ohne Aufenthaltsstatus, dieses Recht nicht haben. Und deswegen brauchen wir so dringend einen anonymen Krankenschein für ein solidarisches Gesundheitswesen.
Es tut mir leid. Es tut mir unheimlich leid, dass ich Sie heute so abgefertigt habe, obwohl ich gemerkt habe, dass Sie mich eigentlich noch brauchen. Es tut mir leid, dass ich so ungeduldig mit Ihnen war. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass die Operation heute schon wieder ausfällt. Ich verstehe. Ich verstehe, dass sich meine Kollegin schon wieder krank gemeldet hat. Ich verstehe, dass die zuständige Ärztin, die mir die Anordnung am Telefon gegeben hat, vergessen hat, sie dann nochmal schriftlich einzutragen. Ich verstehe, dass mein Kollege fast nichts zu den Patientinnen dokumentiert hat, die er betreut hat, nur oder damit er nicht noch später nach Hause kommt. Das verstehe ich. Aber ich bin wütend, ich bin so richtig wütend. Und zwar, dass ich nicht meinen Beruf so ausüben kann, wie ich ihn gelernt habe. Nämlich eine individuelle Pflege. Gemeinsam im interprofessionellen Team mit den PatientInnen einen ganzheitlichen Plan zu erstellen, so wie er oder sie gepflegt werden möchte. Es macht mich wütend, dass meine Leistung nicht angemessen honoriert wird und noch nicht einmal gesehen wird. Es macht mich verdammt wütend, dass noch nicht einmal die Dokumentation abbildet, was ich getan habe, weil ich noch nicht einmal dafür die Zeit habe. Ich habe also keinen Beweis für meine Arbeit. Und es macht mich wütend und traurig zu sehen, dass KollegInnen ihren Anspruch an ihre Arbeit und den Berufsethos runterschrauben. Aus Selbstschutz wohlgemerkt, weil das System sie dazu treibt. Es macht mich außerdem verdammt wütend zu wissen, dass Krankenhäuser immer 3-Bettzimmer und zum Teil auch 4-Bettzimmer haben werden, nur damit sie die Wahlleistung 2- und 1-Bettzimmer abrechnen können, um Cash zu machen. Dabei wird völlig missachtet, dass es natürlich allen PatientInnen wichtig ist, den geeigneten Raum dafür zu haben, zu gesunden. Und auch die Covid-Pandemie zeigt deutlich, unsere Räumlichkeiten in den Krankenhäusern sind nicht dafür geeignet, Patienten gut zu isolieren. Die PatientInnen-Sicherheit ist auch gefährdet, wenn Ärzte und Ärztinnen nicht ausreichend eingearbeitet werden können und wenn sie überarbeitet sind, nach einer chaotischen Nacht auch noch eine Visite am Morgen machen sollen. Sparen im Gesundheitssystem geschieht immer zum Leidwesen der PatientInnen. Deswegen fordern wir die GesundheitsministerInnen auf, ein bedarfsorientiertes Gesundheitssystem. Ein neues Finanzierungssystem zu entwickeln, in dem die anfallenden Kosten gedeckt werden, Fallpauschalen abschaffen. Auf Landesebene den Investitionsstau zu lösen. Unser Ziel muss es doch sein, die Bevölkerung gesund zu erhalten und nicht Therapien und Eingriffe zu verkaufen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unseren Beruf versaut.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 1. Oktober 2020, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Thank you.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.